Herzlich willkommen zum Podcast Power to the People, hier mit uns Folge 1. Mit uns, damit meine ich mich, den Konstantin. Ich bin 23 Jahre alt, studiere Energiewirtschaft an der HDA in Darmstadt. Und meine zwei Kollegen, mit denen ich heute ins Gespräch komme, die stellen sich auch noch schnell vor.
Ja, danke Konsti. Dann mache ich mal weiter. Ich bin der Sandro, bin 24 Jahre alt, bin im 6. Semester Energiewirtschaft an der Hochschule Darmstadt und habe mich jetzt im Vorfeld auf diesem Podcast genau mit dem Thema Digitalisierung in der Energiewirtschaft auseinandergesetzt und ja, freue mich jetzt, den Podcast mit euch begleiten zu dürfen.
Ja, auch hallo von mir, ich bin der Lennart, 22 Jahre alt, studiere auch Energiewirtschaft im 6. Semester und ich habe mich in Vorbereitung auf den Podcast ein bisschen mit aktuellen Themen und mit Jobaussichten nach dem Studium beschäftigt.
Ja, vielen Dank für eure Vorstellung. Ich werde uns hier heute ein bisschen durchguiden. Wir werden ein bisschen über Digitalisierung sprechen, auch über das Energiewirtschaftsstudium an sich. Wenn es euch gefällt, könnt ihr euch natürlich gerne noch von unseren Kollegen die anderen Folgen anhören. Sandro, du wolltest uns ein bisschen was erzählen zu Smart Mietern und intelligenten Netzen.
Ja, also ich würde erstmal beginnen mit der Digitalisierung an sich. Die begleitet uns ja schon länger und was mir wichtig ist, jetzt gerade im Zuge der Corona-Pandemie ist uns, glaube ich, nochmal bewusst geworden, was für Chancen die Digitalisierung auch wirklich bietet. Ich spreche da jetzt mal aus meinem Standpunkt, beziehungsweise ich glaube, ich kann da auch für euch sprechen. Wir Energiewirtschaftsstudenten konnten alle Module digital absolvieren und also der Umschwung auf den Online-Unterricht, der ging wirklich reibungslos und wir hatten wegen Corona da jetzt keinen Nachteil, was unseren Abschluss betrifft. Und jetzt mal abgesehen von den Online-Vorlesungen, gibt es in der Energiewirtschaftsbranche natürlich noch verschiedenste Ansatzpunkte, was die Digitalisierung betrifft. Und du hast gesagt, ich soll jetzt mal mit den Smart Metern und dem intelligenten Netz anfangen. Ja, das ist, denke ich mal, gerade mit das größte Thema, der Smart Meter Rollout, also die Umstellung auf die digitalen Zähler. Da geht es einfach darum, dass die alten Zähler, die vermutlich jeder von uns auch zu Hause noch irgendwo hängen hat, ab einer gewissen Verbrauchsmenge jetzt in den nächsten Jahren ausgetauscht werden sollen und eben durch intelligente Messsysteme, intelligente Zähler ersetzt werden sollen. Intelligent bedeutet, der Zähler bekommt ein eigenes Kommunikationsgateway. Dadurch ist dann auch der Energieversorger in der Lage, die Verbrauchsdaten vom Zähler online selbst abzulesen und man muss es nicht mehr selbst einmal im Jahr tun und ein Bild von seinem Zählerstand schicken oder es kommt jemand vorbei und muss den ablesen. Und im Viertelstundentakt kann dieser Zähler dann diese Daten einfach übermitteln und man kann genau sehen, wann welche Menge verbraucht wurde.
Was bringt uns das dann?
Beispielsweise beim Energieversorger sind variable Tarife denkbar, dass man eben zu gewissen Zeiten dann einen günstigeren Preis für die Kilowattstunde zahlen wird und nicht mehr einheitlich paar 20 Cent über das ganze Jahr hinweg. Für Netzbetreiber ist es interessant zu sehen, wann, wo, welche Leistungsspitzen im Netz anfallen, um einfach daraufhin den Netzausbau auch anzupassen. Und gerade jetzt durch die immer größer werdende Einspeisung durch erneuerbare Energien ist das mit Sicherheit ein wichtiger Faktor, da man diese dann eben einfach besser mit einplanen kann. Aber auch weitere Themen wie Smart Homes, virtuelle Kraftwerke oder Prosumer. Also Prosumer sind Abnehmer, die nicht nur Strom beziehen, sondern ihn auch selbst produzieren und auch wieder ins Netz einspeisen. Ja, auch bei diesen Themen wird der Einsatz von intelligenten Zählern viele Türen öffnen und auch neue Jobmöglichkeiten bieten.
Ja, man merkt ja schon im Alltag, dass gerade Smart Home ein Thema ist, was immer mehr in die Allgemeinheit einfließen wird. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber zumindest auch bei mir zu Hause. Ich gucke jetzt nicht, dass ich viel Geld für smarte Endgeräte oder so ausgebe, aber trotzdem hat man auch schon die kleinste Vernetzung irgendwie, die man bei sich zu Hause selbst mitbekommt.
Ja.
Wir haben ja gerade, was auch mit Smart Homes zusammenhängt, die KI schon ein bisschen angeschnitten. Die betrifft ja viele Bereiche, aber gerade auch in der Energiewirtschaft hat die einen riesen Einfluss. Kannst du uns darüber noch ein bisschen was erzählen?
Ja, klar, also haben wir jetzt auch viel kennengelernt. KI, also ausgesprochen, künstliche Intelligenz ist auch ein großer Punkt. Hier gibt es auch wieder verschiedenste Anwendungsbeispiele, die uns Energiewirte aktuell betreffen und vor allem auch künftig betreffen werden. Also man kann sagen, durch künstliche Intelligenz werden zukünftig Prognosen vermutlich immer besser und genauer vorhersagen können, wann was produziert wird, wann welche Lasten anfallen. Und insofern die Lastprofile einfach besser vorhergesehen werden können, kann man auch die Erzeugung durch die KI besser anpassen und es kann einfach bedarfsgerechter erzeugt werden. Vergleicht man Erzeugung und Verbrauch miteinander, ist auch ein immer größer werdendes Thema aktuell die Speicherung von Energie und eben die effiziente Nutzung von diesen Speichern. Und Ja, durch künstliche Intelligenz kann einfach der gesamte Erzeugungs-, Speicher- und Verbrauchprozess optimiert werden. Dann gibt es noch als weiteren Punkt bei der KI noch das Thema Wartung mit dem Stichwort oder besser gesagt Fachbegriff Predictive Maintenance. Und das Thema dreht sich um die Instandhaltung von technischen Anlagen. Dadurch werden Betriebs- und Zustandsdaten von Anlagen intelligent ausgewertet und daraufhin wird dann geschaut, wann ist der beste Zeitpunkt für eine Wartung, um einfach Ausfälle oder Fehlerquellen frühzeitig zu identifizieren.
Um das zu vergleichen, quasi du fährst Auto, dein Auto schickt an die Werkstatt automatisch Daten, hier Leute, in 10.000 Kilometern solltet ihr mal die Bremsscheiben wechseln und dann kommt die Werkstatt quasi direkt auf dich zu und sagt, hier, wir machen dann und dann einen Termin, um ihre Bremsscheiben zu wechseln.
Ja, genauso funktioniert das auch in der Energiewirtschaft. Da wird einfach über Sensorik und eben künstliche Intelligenz werden permanent Temperatur und Druck gemessen. Und das ist gerade interessant für ältere Anlagen, weil die einfach einen höheren Wartungsbedarf haben oder auch im Bereich der Netze wichtig, um einfach zu gewährleisten, dass die Netze dauerhaft stabil bleiben. Und ja, also wenn jetzt Temperatur und Druck gemessen werden, ab einem gewissen Punkt kommt dann die Nachricht, Achtung, hier muss jetzt was passieren, sonst knallt es demnächst und das Netz bricht auseinander.
Kostenersparnis ist da ja auch ein Riesenpunkt.
Ja, im Vorfeld einfach Fehlerquellen zu vermeiden, genau. Es ist ein großes Thema, was die Sicherheit der Stromversorgung betrifft.
Schäden generell schon mal im Vorhinein erkennen und dadurch umgehen.
Ja.
Ja, wir hatten letztens ein Thema in der Vorlesung, da ging es über intelligente Straßenbeleuchtung und künstliche Intelligenz in dem Bereich. Kannst du uns darüber noch was erzählen?
Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, weil das für mich eigentlich ein Thema war, das ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also klar, Beleuchtung braucht Strom und beleuchtet wird nachts eigentlich jedes Dorf, jede Stadt über Straßenlaternen. Aber irgendwie, mir ging es da so, denkt man da im ersten Moment gar nicht mal dran. Und hier gibt es auch in Verbindung mit der Digitalisierung das Thema von intelligenter Straßenbeleuchtung, dass eben das Licht nicht mehr nachts um 23 Uhr angeschaltet wird oder 22 Uhr und um 6 Uhr wieder abgeschaltet wird, dann 7 Stunden einheitlich Strom verbraucht und den restlichen Tag über gar nichts tut. Wie greift hier die Digitalisierung ein? Also in vielen Fällen ist es also auch erstmal Quatsch, dass die Straßenlaternen die ganze Nacht durchleuchten, einheitlich. Und hier kann man auch über Sensorik die Beleuchtung automatisch steuern, um da schon mal Strom zu sparen. Also das Licht muss auch nicht unbedingt von 100 auf 0 abgeschaltet werden. Wenn die passende Lichtquelle, also LEDs beispielsweise, genutzt werden, kann man die Beleuchtung auch runterdimmen, wenn einfach gerade nichts los ist auf den Straßen. Das ist dann erstmal der offensichtliche Part. Was ich dann echt interessant fand, war das Thema Sektorenkopplung, Licht mit Mobilität. Ja, also intelligente Straßenbeleuchtung kann man auch nutzen, um Daten für den Verkehr zu erheben, also quasi aufzuzeichnen, wann ist wie viel los auf den Straßen und ja, was bringt das Ganze? Zum einen kann man damit sicherlich auch irgendwelche Navigations-Apps unterstützen, um künftig einfach weniger in Staus zu
Durch
stehen.
Realtime-Verkehrsdaten dann.
Ja, genau. Aber auch das Thema autonomes Fahren und autonomer Verkehr kann dadurch auch künftig besser gesteuert werden. Also klar, für die meisten, mir geht es auch so, ist es aktuell noch nicht vorstellbar, sich in ein Auto zu setzen oder in einen Bus zu setzen, der von alleine fährt. Aber das gibt's schon. Und wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, wir haben als Kinder, und so lange ist das bei mir noch nicht her, auch noch nicht gedacht, dass heute jeder mit einem Smartphone rumläuft.
Da wusste ja niemand so, dass sowas kommt. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich glaube, bei mir war das in der 8. Klasse oder so, wo dann die ersten anfingen, mit Smartphones rumzulaufen. Wie alt war ich da in der 8. Klasse? Vielleicht 12, 13? Wer hätte das mit 10 gedacht?
Ja, genau, und das ist
Da hat
jetzt
man
10 Jahre
noch mit
her.
T9 auf der Samsung- oder Nokia-Tastatur rumgehauen und jetzt kann jeder unmögliche Dinge mit einem Smartphone machen.
Ja, und ich bin auch davon überzeugt, dass das Thema autonomes Fahren in der Zukunft ein immer größer werdendes Thema sein wird und sich hier dann auch künftig einige Jobmöglichkeiten bieten werden. Aber das war jetzt auch nur mal ein Beispiel, wie man intelligente Straßenbeleuchtung einsetzen kann. Ich habe jetzt auch noch einen Artikel gelesen, in Karlsruhe weiß ich jetzt, werden Straßenlampen auch noch parallel als Stromtankstellen für Elektroautos genutzt, sind gleichzeitig Hotspots für WLAN und eine Messstation für Umweltdaten und dienen zusätzlich noch als Notrufsäule.
Also quasi im Verkehrssektor die eierlegende Wollmilchsau.
Ja, also man kann auf jeden Fall sehen, der Kreativität ist hier komplett freien Lauf gelassen und das ist sicherlich auch interessant für viele Startup-Unternehmen, weil es hier einfach unendlich viele Möglichkeiten gibt, sich irgendwie einzusetzen und sich auch am Markt zu etablieren.
Ja, ah ja, ist ein riesengroßer Innovationsspielraum, der sich da verbirgt.
Definitiv.
Gut, das war schon mal super. Willst du noch was sagen irgendwie zur Digitalisierung? Wir hatten ja letztens noch über Blockchain geredet. Hast du uns da noch was mitgebracht?
Ja, Blockchain, das ist so ein Thema, da merke ich immer wieder, es ist vielen bekannt, auch uns jetzt im höheren Semester. Also wirklich einen richtigen Durchblick hat da kaum jemand. Und letztendlich steckt dahinter eine Technologie, die so aktuelle Trends Digitalisierung, Dezentralisierung und Demokratisierung so ineinander vereint. Ganz einfach mal dargestellt geht es hier um eine Transaktion, also eine Übermittlung von Daten, Werten oder jetzt wahrscheinlich das bekannteste Thema Bitcoin in Form von Geldflüssen zwischen Person oder Unternehmen A und B, ohne dass eine Zwischeninstanz mit eingeschaltet wird. Stellt euch mal vor, ihr überweist Geld an einen Freund und ihr braucht keine Bank mehr, die den ganzen Vorgang überwacht. Das ist mal so ganz grob umfasst die Technik, die Technologie, die hinter Blockchain steckt. Und gleichzeitig erhöht Blockchain noch die Sicherheit. In der Energiewirtschaft gibt es dafür aktuell auch schon unzählige Anwendungsmöglichkeiten, die man sich vorstellen kann und die sich vermutlich auch bald durchsetzen werden und dann auch irgendwann zu unserem Alltag gehören werden. Beispielsweise um Erzeugungsanlagen direkt mit den Endverbrauchern zu verbinden, um innovative Abrechnungssysteme nutzen zu können. Thema Microgrid, einfach die Kommunikation in einem separaten Stromnetz, also quasi in so einer Quartierslösung, dass die Kommunikation dann zwischen den einzelnen Instanzen aufrechterhalten wird. Oder ganz einfach gesagt nochmal das Geschäft, bilaterale Geschäfte, also von Unternehmen A zu Unternehmen B, sicherzustellen und unveränderlich zu gestalten. Also Vertragsgeschäfte, ohne dass ein Broker und ein Makler daran teilnehmen muss.
Das ist auf jeden Fall einfach gesehen, versteht man das voll. Es ist ziemlich kompliziert, wenn man da tiefer in die Materie eintaucht, aber es ist auf jeden Fall eine super Technologie
Ja,
für die
aber dass es
Zukunft.
kompliziert ist, macht es ja für uns auch genauso interessant. Wenn man hier den Durchblick hat, hat man sicherlich später auch gute Möglichkeiten, sich
Die einfachen Sachen hast du halt auch schnell abgehakt. Da kannst du hinten
auf alle
dran
Fälle.
bleiben, ja.
Also hier gibt es in Zukunft, das ist ein immer größer werdendes Thema, hier gibt es in Zukunft bestimmt auch viele neue Jobmöglichkeiten, was sich halt durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.
Ja, man merkt es ja überall. Im Moment ploppen so viele neue Felder auf. Da wird sich noch viel in der Zukunft tun, auf jeden Fall. So, wo wir bei aktuellen Themen sind, die aufblocken, wir haben ein paar News für euch und die wird euch der Lennart jetzt mal vorstellen.
Ja, genau. Also ich habe mich in den letzten Tagen ein paar aktuelle Artikel durchgelesen. War ein Artikel, den ich ziemlich interessant fand und den ich euch gerne kurz vorstellen würde. Es geht zwar nicht um Deutschland, aber trotzdem ein interessantes Thema. Und zwar ist in den USA haben Stromanbieter die Möglichkeit, das war in Texas, aus der Ferne auf Thermostate von Privatkunden zuzugreifen und konnten halt eben so an warmen Tagen die Klimaanlagen herunterfahren. Ich glaube, ging um 4 Grad, wo die Temperatur ändern konnten, nach oben. Und halt so zu Zeiten von Spitzenlast halt eben den Verbrauch dort senken können. Und laut den Stromversorgern sollen diese Eingriffe nicht oft vorkommen. Ich glaube, die hatten da gesagt, dass es nur wenige Male pro Sommer erfolgt. Interessant an der ganzen Sache war, dass die Kunden größtenteils die Erlaubnis erteilt hatten und das gar nicht gemerkt hatten, weil sie irgendwas unterschrieben hatten. Und ja.
Da entstand halt diese große Kontroverse drum. Erstens, war es gut genug kommuniziert, dass die Stromanbieter darauf eingreifen dürfen? Ist es überhaupt, also gibt es da einen rechtlichen Rahmen für, dass es überhaupt erlaubt ist? Das ist ein schwieriges Thema, aber sehr interessant auf jeden Fall.
Genau, und dann hatte ich auch noch einen anderen Artikel, den ich kurz auch gerne ein paar Worte dazu sagen würde. Und zwar wurde in Pulheim-Braunweiler die größte oder modernste Leitwarte zur Steuerung von Energienetzen eröffnet und ist einsatzbereit. Und die ermöglicht halt eben rund um die Uhr eine Echtzeitüberwachung. Und das Ganze wird dargestellt auf einer riesigen Leinwand, die über 100 Quadratmeter groß ist. Das ist, glaube ich, auch die größte Europas. Und da kann eben das Zusammenspielen von Kraftwerken, Leitungen, Großverbrauchern und so weiter halt dezentral gesteuert werden. Und dort kommen auch selbstlernende Algorithmen zum Einsatz, die halt eben Erzeugungsprognosen erstellen. Und dadurch ist es halt eben möglich, eine Vorhersage zu treffen für die Erzeugung von Wind- und Solarenergie, die nur in etwa 1,5 bis 3% von der tatsächlichen Erzeugung abweicht. Und diese Vorhersagen mit so einer Genauigkeit werden halt in Zukunft, je mehr Wind durch regenerative Energien eingespeist wird, wird es natürlich immer mehr an Bedeutung gewinnen, diese Leitwarte.
Ja, auf jeden Fall. Die Fluktuation ist ja ein Thema. Es muss auf jeden Fall mit einberechnet werden. Und da helfen uns solche Technologien natürlich.
Ja, genau. Und dann vielleicht auch noch eine ganz interessante Sache. Der Sandro hatte ja vorhin schon das Thema künstliche Intelligenz angesprochen. Und da gibt es ein Pilotprojekt im Stuttgarter Stromnetz, was gezeigt hat oder wo untersucht wurde, ob durch künstliche Intelligenz sich defekte Kabel gezielt detektieren lassen. Und es war eine Untersuchung von den Stuttgarter Netzen, der SMIT und der Omega Lambatec. Und das Ergebnis hat gezeigt, dass tatsächlich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Kabelbrüche detektiert werden können. Das hat man halt untersucht, indem man die manuell induziert hat, und ja, das hat funktioniert. Und dieses Verfahren kommt in ähnlicher Art und Weise schon zum Einsatz. Und zwar nutzt die E.ON selbstlernende Algorithmen, und diese Algorithmen können vorhersagen, wann denn ein Kabel getauscht werden muss. Und da werden eben Faktoren mit einbezogen, wie zum Beispiel die Witterung, mögliche Blitzeinschläge in den Boden, der Salzgehalt des Bodens und ja, ein paar andere Faktoren. Und eben dadurch ist es möglich, Netzausfälle um bis zu 30% zu senken, weil man halt eben, bevor ein Kabel kaputt ist, das Kabel schon tauschen kann.
Das greift ja wieder richtig das Thema von Sandro auf, Predictive Maintenance. Da haben wir es ja quasi schon in der Praxisanwendung. Ja, genau. Gut, natürlich wollen wir jetzt nicht nur über aktuelle Themen reden, sondern wir wollen natürlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern die Energiewirtschaft generell näher bringen und auch, was für Aussichten hat man mit dem Studium der Energiewirtschaft? Wie kann man sich weiterbilden? Welche Jobs gibt es? Welche Berufsaussichten hat man? Und Lennart, da hast du dich auch ein bisschen schlau gemacht. Ja, dann erteile ich dir das Wort und dann erzähl uns doch darüber noch ein bisschen was.
Ja, danke. Also es ist so, die Energiebranche ist ziemlich groß. Also da sind, ich glaube, deutschlandweit ein bisschen über 200.000 Menschen beschäftigt.
225.000 Beschäftigte gibt es allein in Deutschland.
Ja. Das kommt ganz gut hin, ja, das kann gut sein. Die Energiebranche ist auf jeden Fall eine Branche halt mit Zukunft, da private Haushalte, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, der Verkehrssektor. Jeder braucht Strom, jeder muss mit Energie versorgt werden. Und ja, dann gibt es natürlich auf jeden Fall die Möglichkeit, in der Stromwirtschaft zu arbeiten. Da gibt es auch sehr, sehr viele Unternehmen, ich glaube über 2000 Unternehmen, und darunter Stromnetzbetreiber, Stromhändler, Stromlieferanten. Auch einer unserer Interviewpartner, der Andreas Schmelz, der arbeitet bei einem Energieversorger in Frankfurt. Und ja, der hatte gesagt, dass es ziemlich interessant und abwechslungsreich ist. Er ist dort Ansprechpartner für Geschäftskunden.
Ich glaube, da kann ich mich auch noch mal ganz kurz ein bisschen mit einbringen, weil Andreas Schmelz ist ein ehemaliger Kollege von mir. Also mit dem Studium Energiewirtschaft habt ihr auch gerade im Darmstädter und Frankfurter Raum viele Möglichkeiten, euch nebenher Geld zu verdienen. Ich war beispielsweise jetzt seit dem ersten Semester bei der Mainova in Frankfurt beim Energieversorger als Werkstudent tätig und war da im Bereich Geschäftskunden, Bestandskunden tätig, habe Strom- und Erdgaslieferverträge geschickt und einfach alles Mögliche zu aktuellen Verträgen mit Endkunden besprochen, Rückfragen zu Rechnungen bearbeitet, Anpassung von Abschlagszahlungen oder Rückfragen zu Zählern beantwortet. Ja, also man kann auf jeden Fall die Theorie aus dem Studium ganz einfach auch mit Werkstättentätigkeiten, mit der Praxis gleich verbinden und sich eben sein Studium dadurch finanzieren.
Sprichst du es ja auch gerade an, klar, Geld verdienen immer schön. Aber da geht es ja hauptsächlich darum, Praxiserfahrungen sammeln, sich ein Netzwerk aufbauen, Kontakte knüpfen und sich eben auch mit seiner wirklich außerordentlich guten Theorieerfahrung in der Praxis zu beweisen und auch zu empfehlen für spätere Berufe oder für spätere Firmen.
Ja, genau. Und vielleicht auch noch was ganz Interessantes an der Energiebranche, das ist halt wirklich von regionalen Stadtwerken bis hin zu global agierenden Energieversorgungsunternehmen alles gibt und ja, man da wirklich breites Spektrum hat, wo man arbeiten kann. Zum Beispiel auch noch bei Gasversorgern, aber auch neben Energieversorgungsunternehmen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel in Unternehmensberatung zu arbeiten, was auch zwei unserer Interviewpartner oder wo zwei unserer Interviewpartner arbeiten. Zum Beispiel unterstützt er Jonas Lepping oder er berät Stadtwerke und unterstützt sie bei Themen wie Vertrieb, Marketing oder auch Geschäftsfeldaufbau, vor allem in dem Bereich Klimaschutz und Wasserstoff. oder ein anderer Interviewpartner ist innerhalb der Energiewirtschaft und betreut dort Kunden im Bereich Verteilnetz. Und ja, man kann aber auch genauso gut bei energieintensiven Unternehmen arbeiten oder natürlich in der Forschung und Entwicklung. Und hier ist aber auch die Aufzählung an Berufsfeldern nicht abschließend und ja, gibt es auch viele andere interessante Bereiche. Und wie der Sandro gerade schon gesagt hat, kann man natürlich auch während des Studiums schon Praxiserfahrungen sammeln, indem man als Werkstudent arbeitet. Da war auch einer unserer Interviewpartner, der als Werkstudent bei der Count & Care, das ist ein Shared Service Anbieter der Entega, an einem interessanten Projekt gearbeitet hat zum Smart Meter Rollout. Das Thema hatten wir auch schon hier in dem Podcast.
Ja, der Karl Johann, der Werkstudent da bei der Count & Care und der jetzt als Shared Service Berater arbeitet, der hat auch gemeint, ihm hat das Studium insoweit super geholfen, dass er beim Berufseinstieg gar nicht, also klar, er musste die Betriebsabläufe und alles kennenlernen, aber er war theoretisch richtig gut vorbereitet, hat sogar zugegeben, dass er in seinem Beruf dann tatsächlich nochmal teilweise Vorlesungsfolien ausgepackt hat, um sich einfach nochmal ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen, wie war das damals, was sollte ich jetzt nochmal wirklich tiefer in mein Gedächtnis eingraben.
Ja, genau. Hat er, glaube ich, auch gesagt, dass es eine Energiewirtschaft, die ist so groß, man kann nicht in jedem Bereich da vollständig drin sein und ja.
Das war richtig interessant. Da hat er ja auch gemeint, es ist super wichtig, dass man sich ein Netzwerk aufbaut. So den wirklichen Allrounder, der überall seine Finger drin hat und sich überall richtig gut auskennt, den gibt es in der Energiewirtschaft einfach nicht, weil es so ein breit gefächertes Gebiet ist, dass man sich wirklich auch auf andere verlassen muss und sich möglichst auf seinen Bereich sehr gut konzentriert, aber dann halt Partner hat, Mitarbeiter, ein Netzwerk von Leuten, die einen da super unterstützen können, wenn man da mal Fragen hat.
Also langweilig wird es in der Energiewirtschaft auf jeden Fall nicht.
Ja, genau. Und vor allem ist, man braucht immer Energie, jeder braucht Energie und deswegen hat man dann natürlich auch langfristige Perspektiven und Beschäftigungsverhältnisse. Es wird da auch definitiv in den Jahren starke Veränderungen geben, viele Veränderungen geben, da werden neue Geschäftsfelder entstehen. Langweilig wird einem da nicht.
Nee, auf keinen Fall. Wo wir ja schon drüber gesprochen haben, dass das Studium einen super drauf vorbereitet, wollen wir doch darauf mal ein bisschen näher eingehen. Und zwar würde ich euch jetzt einfach mal frei raus fragen. Sandro, erzähl uns doch mal, was hat dir wirklich gut gefallen? Welche Module fandst du super?
Ja, also ich fand es gut am Energiewirtschaftsstudium, also ich bin ja noch nicht fertig, aber dass es ziemlich breit aufgestellt ist. Also ich muss sagen, als ich mich damals vorm ersten Semester noch mit dem Modulhandbuch auseinandergesetzt habe, hatte ich noch ein bisschen Bauchschmerzen, was gerade so die technischen Module, also Elektrotechnik oder Thermodynamik betrifft, auseinandergesetzt habe. Aber weil ich einfach damals in der Schule und zu Abi-Zeiten nicht gerade so das Ass war, was Physik betrifft. Aber die Professoren haben das ganz gut gebracht und man hat einfach immer einen sehr starken praktischen Bezug einfach zur Theorie. Vielleicht lag das auch einfach daran, Schule war damals Pflicht und das Studium wollte ich einfach und habe mich da auch drauf gefreut und besser drauf eingelassen. Es ist einfach, man ist ziemlich breit aufgestellt. Die Professoren haben einen immer gut begleitet, man konnte immer Rückfragen stellen und ich fand den praktischen Bezug, wie gesagt, immer super. Klar, es gibt immer ein paar Module, durch die muss man sich ein bisschen durchbeißen, aber das ist in jedem Studium, glaube ich, so. Und ja, so viel kann ich dazu sagen.
Ja, Sandro, du hast ja gerade schon gesagt, zum Beispiel in Thermodynamik hat man dann auch einen sehr, sehr großen Praxisbezug, indem man halt Labore macht, wo man dann beispielsweise ein Dampfkraftwerk oder eine Gasturbine wirklich in Betrieb nimmt und das halt auch alles mal mit eigenen Augen sehen kann.
Ja, da will ich auch gerade einhaken. Wie Sandro meinte, mich hat das auch erstmal geschockt, weil ich war in der Schule nie wirklich das Physik- und Mathe-Ass. Und letztendlich haben mir im laufenden Studium gerade die Fächer wie Elektrotechnik und Thermodynamik doch am meisten Spaß gemacht. Super Professoren in allen Fächern, wahnsinnig gute Konnektivität zwischen den Studierenden und den Professoren. Die Vorlesungen waren toll, es gab gute Möglichkeiten für Übungen, Tutorien. Natürlich auch die Räumlichkeiten von unserem Haus der Energie, wie es bei uns an der HDA heißt.
Ja, das ist, denke ich, auch ein ziemlich dankbarer Punkt, dass wir wirklich, wir Energiewirtschaftsstudenten, wir haben ein eigenes Gebäude und mit einem eigenen Fachschaftsraum, wenn da mal eine Vorlesung vorbei ist oder eben Mittagspause ist, trifft man auch mal Kommilitonen aus dem höheren Semester, kann da Rückfragen stellen zu Modulen, kann sich Tipps geben, was die Prüfungen betrifft. Und ja, wir haben einfach ein eigenes Gebäude, wo man wirklich nur auf Energiewirtschaftsstudenten trifft und ja, das ist, denke ich, auch ein ganz großer Pluspunkt.
Ja,
Ja, ist wirklich. Ich habe vor dem Energiewirtschaftsstudium schon 2 Semester an einer anderen Hochschule studiert. Da war es wirklich anders und da danke ich wirklich für, dass das bei der HDA bzw. bei uns Energiewirtschaftlern so ist. Wir haben unser eigenes Fachschaftscafé. Die meiste Konnektivität und die meisten Gespräche entstehen tatsächlich dort. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe da so viele auch höhersemestrige Studierende kennengelernt, wo man sich auch mal austauschen konnte über zukünftige Module, Tipps und Tricks fürs ganze Studium.
Auf alle Fälle.
Was auch sehr zu empfehlen ist, wo man auch gut Leute kennenlernt, ist die OWO, also die Orientierungswoche, die ganz am Anfang vom Studium ist. Und ja, also auf jeden Fall, der Konstantin und ich haben uns dort kennengelernt und sind seitdem gut befreundet. Und den Sandro haben wir auch genau in der OWO kennengelernt. Und der Kontakt, wirklich die Kontakte, die dort entstehen, die bleiben so über das Studium bestehen, ja.
Man hangelt sich irgendwie als Team durch alle Module.
Ja, das ist wirklich sehr wichtig, da Kontakte zu knüpfen und
Das ist wirklich das Tolle bei uns. Wir haben einen richtig guten Zusammenhalt irgendwo und auch jetzt, ich würde sagen, mit allen Studierenden unseres Semesters eine richtig gute Kommunikation untereinander. Da hilft jeder jedem und man muss mit Fragen nie haushalten, sondern man kann einfach immer in jede WhatsApp-Gruppe oder auch mal privat fragen und jeder ist da einem behilflich und wenn dann die Studierenden wirklich auch nicht mehr weiter wissen, kann man jederzeit einen zuständigen Professor oder so fragen. Da wird sich auch nie geschert, da eine ordentliche Antwort zurückzuschreiben. Man bekommt immer Hilfe, wenn man sie braucht.
ja.
So, ich würde sagen, wo wir jetzt noch über das Studium gesprochen haben, sind wir eigentlich damit am Ende. Hat Spaß gemacht, mit euch darüber zu sprechen. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das genauso. Und ja, wenn es euch gefallen hat, hört euch bitte und gerne noch die Folgen unserer Kollegen an. Die werden auf denselben Plattformen veröffentlicht sein, auch unter demselben Namen. Und damit verabschiede ich mich. Ja, wünsche euch noch einen schönen
Macht's
Tag.
gut.